Ja, es wird eben gemeldet von amerikanischen Nachrichtenagenturen, dass auch der zweite Atomkern schon geschmolzen ist. Das kann man wahrscheinlich nur spekulieren, denn Informationen bekommt man ja offenbar nicht.
Wenn diese Reaktoren über eine Turbine zusammengeschaltet sind und über eine Schaltwarte, dann ist, weil es ein Siedewasserreaktor ist, schon durch den Kühlmittelverlust des ersten Reaktors und eventuell den Bruch der Turbine oder die Turbine ist kaputt gegangen, auch ein Kühlmittelverlust für den zweiten Reaktor gegeben. Und wenn der nicht mehr gesteuert werden kann, dann kann das eintreten.
Herr Metzelan, kann das noch brennen? Es handelt sich um einen Graphitbrand.
Also nach meinen Informationen sind das 2000 Tonnen Graphit pro Reaktorblock. Das ist eine Riesenmenge reiner Kohlenstoff. Und das wird nicht so einfach sein zu löschen, vor allem wegen der hohen Radioaktivität in unmittelbarer Reaktornähe.
Also der amerikanische Abrüstungsbeauftragte Edelman hat heute gesagt, das würde maximal noch eine Woche brennen. Kann man das prognostizieren?
Da bin ich überfragt. Also wenn es möglich ist, das zu unter Luftabschluss zu bringen, dann kann man es auch stoppen. Aber wir wissen ja einfach nicht, welche Reaktionen dann noch ablaufen können.
Das scheint ja eine riesige Anlage zu sein. Und wir haben Informationen von amerikanischen Aufklärungssatelliten, dass diese Anlage zerstört ist, das Dach fehlt, Teile der Wände fehlen, sodass im Augenblick gar nicht abzusehen ist, wie überhaupt ein solcher Brand zu löschen ist.
Nein, der wäre auch nur zu löschen, wenn praktisch die Sauerstoffzufuhr verhindert werden könnte. Aber durch das geborstene Dach haben wir ja praktisch einen Ofen, einen Kamin, der zieht den Sauerstoff regelrecht an. Und deswegen sind da Temperaturen von über 3000 Grad im Reaktorgebäude. Und da ist eigentlich kaum was machbar zurzeit.
Dort wird ja auch Plutonium gewonnen, denn das ist ja eine zweifache Nutzung dieses Atomkraftwerks. Ich habe heute gelesen, ursprünglich wurde es für militärische Zwecke gebaut und dann wurde es auch zivil genutzt. Jedenfalls wird da Plutonium für Atombomben oder Ähnliches gewonnen. Insofern ist das sehr brisant, was da passiert.
Dieser Reaktortyp ist aus Proliferationsgründen, das heißt aus Weiterverbreitungsgründen für militärische Zwecke nicht auf dem Weltmarkt erhältlich. Er befindet sich lediglich in der Sowjetunion in Betrieb.
Und also auch nicht in der DDR?
Auch nicht in der DDR, in keinem anderen RGB-Land, lediglich in der Sowjetunion. Und die einfacheren Typen davon waren vor allem für militärische Zwecke verwendbar. Bei diesen 1000 Megawatt Reaktoren, um das zu verdeutlichen, das ist fast die Grundlast von West-Berlin, die hier elektrische Energie benötigt wird, die werden vor allem zivilen Zwecken benutzt werden, aber sie können eben, das ist das technische Nonplusultra an dieser Technologie, die Reaktorbrennelemente können während des Betriebes entfernt werden, das heißt, man kann den optimalen Plutoniumabbrand erzielen, der dann für bombenfähiges Material zu verwenden ist.
Ja. Wir sagten schon, wir haben relativ wenig Informationen über die Einzelheiten dieses Reaktors, die Konstruktion. Wir wissen nicht, ob es einen Schutz gibt, der den Kern daran hindert, wenn er schmilzt, ins Erdreich zu gehen. Es wäre was ganz Schreckliches, wenn das passieren würde. Es wurde von UPI, Herr Ernst, heute gemeldet, 2000 Tote. Wir hörten eben in den Nachrichten, dass 300 Tote gemeldet werden von einer amerikanischen Professorin, die sich im Augenblick in Kiew aufhält. Halten Sie diese Zahl von Toten überhaupt für möglich?
Genau, das wissen wir natürlich nicht, aber man muss annehmen, dass wenn es zu größeren Zahlen von Toten kommt, dass die doch an einer Strahlenkrankheit sterben werden, nicht an der primären Explosion. Denn das war ja offenbar eine konventionelle Explosion. Ich weiß nicht, wie viele Menschen dabei zu Schaden gekommen sind. Die Strahlenkrankheit würde sich aber erst Tage bis Wochen später bemerkbar machen und dann erst könnte man etwas über das Ausmaß der Toten sagen.
Ja. In Schweden gab es heute eine Warnung, aus stehenden Gewässern zu trinken. In Polen gab es eine Warnung, Milch von grasenden Kühen zu trinken. In Österreich, genauer gesagt in Kärnten, wurde davor gewarnt, kleine Kinder auf die Straße zu lassen. Der Berliner Umweltsenator Starnik hat gewarnt, nicht nach Polen zu reisen, hat eine Konferenz in Wiesbaden verlassen, um nach Berlin zurückzukehren. Wird es kritisch und wann kann es kritisch werden für Berlin?
Die letzten Werte, die wir gesehen haben, zeigen ja eine sinkende Tendenz. Das Teuflische ist, dass in dem Gemisch von radioaktiver Substanz sich radioaktives Jod befindet. Und dieses radioaktive Jod verhält sich chemisch ganz genau wie normales Jod, das man zum Beispiel am Freitag mit seinem Schellfisch zu sich nimmt. Der Körper kann also zwischen diesem radioaktiven Jod auf der einen Seite und diesem natürlichen Jod auf der anderen Seite nicht unterscheiden. Er inkorporiert, er verarbeitet dieses radioaktive Jod genauso wie das normale Jod. Es wird in der Schilddrüse gespeichert, dort zu Hormonen synthetisiert. Und in der Schilddrüse kommt also eine Jodkonzentration zustande und damit auch eine Strahlungskonzentration. Auf der anderen Seite ist nun gerade die Schilddrüse von jungen Menschen, von jungen Individuen, strahlensensibel. Es könnte also, aber dazu müsste eine vielfache Erhöhung der jetzt bei uns gemessenen Werte resultieren, es könnte also theoretisch eine Strahlenbelastung so stark sein, dass in 10, in 20 Jahren eine höhere Häufigkeit von Schilddrüsenkrebsen zum Beispiel auftritt.
Wir haben ja heute, glaube ich, einen Höhepunkt der Belastung gehabt bei der 15-fachen Belastung im Vergleich zum Normalzustand. Wie hoch müsste denn die Belastung, wie lange sein, damit es wirklich kritisch wäre, damit man Sie also auch als Arzt, als Strahlentherapeut vorbeugende Maßnahmen ergreifen muss?
Ja, ganz vorsichtig gesagt müsste es ungefähr sich nochmal um den Faktor 10, 20 erhöhen.
Das heißt, es müsste das 100-fache?
Es müsste das 60- bis 100-fache an normaler Belastung da sein. Dann könnte man daran denken, diese protektiven Maßnahmen zu ergreifen, die bestimmen darin, dass man dem Körper einfach normales Jod anbietet. Ja. Jodid-Tabletten sind ja heute sehr gefragt. In allen Apotheken, dieses Jod würde die Schilddrüse zustopfen, würde sie sättigen mit Jod und sie kann dann das radioaktive Jod nicht mehr aufnehmen. Das passiert dann dem Körper, ohne dass es gespeichert wird.
Nicht nur im Ausland, in Dänemark, auch hier in Berlin waren Jodtabletten heute sehr begehrt. Herr Ernst, hat das denn überhaupt Sinn, jetzt Jod einzunehmen? Oder ist das eher schädlich?
Ich möchte zunächst mal zu dem Ausverkauf an Jod etwas sagen. Ich habe rundfragen lassen bei den Berliner Apotheken. Allein in den Krankenhausapotheken Berlins sind also über 80 Kilo Jod noch vorhanden. Das reicht also sicher aus. Ihre zweite Frage war, ob man das tun sollte. Da würde ich warnen, denn die unkontrollierte Einnahme von Jodtabletten könnte dazu führen, dass Patienten, die zum Beispiel eine latente, bis dahin gar nicht bemerkte Schilddrüsenüberfunktion haben, nun plötzlich in Anführungsstrichen explodieren. Die latente Schilddrüsenüberfunktion wird manifest. Das kann also zu schwersten Symptomen, krankenhausbedürftigen Symptomen kommen.
Sie warnen davor, das jetzt zu tun und erst zu warten, wenn tatsächlich amtlicherseits da Aufforderungen ergehen, was im Augenblick überhaupt noch nicht anzusehen ist. Herr Metz, der Wissenschaftsminister Riesenhuber sagt, sowas kann bei uns nicht passieren. Kritische Atomwissenschaftler wie Klaus Traube, Jens Scheer sagen, doch, das kann sehr wohl bei uns passieren, also zum Beispiel das Durchschmelzen eines Reaktorkerns. Die Grünen fordern schon die Stilllegung aller Atomkraftwerke in der Bundesrepublik innerhalb von 6 Monaten, haben sie heute gefordert. Ist das utopisch? Was meinen Sie, kann sowas bei uns passieren? Erstens in der Bundesrepublik, zweitens in der DDR, denn hier in der Umgebung gibt es ja auch Atomkraftwerke.
Also gerade dieser Reaktortyp, der jetzt diesen Unfall hatte oder diese Katastrophe hatte, muss man ja sagen, es ist ja viel mehr als ein groß anzunehmender Unfall oder Supergau.
Das Schlimmste, was passieren
kann. Das ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Das ist nach der Ansicht der sowjetischen Techniker auch unausgeschlossen gewesen. Die konnten sich das nicht vorstellen. Wir halten das für einen inhärent sicheren Reaktor. Das heißt, es ist ein Reaktor, der selbst im Schadensfall noch reguliert werden kann und runtergesteuert werden kann. Und Sie haben eben, das ist ein sehr komplizierter Reaktor. Es stimmt auch nicht, dass der eine Primitivtechnologie sei. Es ist ein höchst komplizierter Reaktor mit tausende von kleinen Reaktoren, muss man sich vorstellen, Druckröhren, die eins eigene Brennelemente haben. Das Problem ist eben, dass zu viel Technik und zu viel Sicherheit oder zu viel technische Spielerei es vermutlich zu kompliziert gemacht haben. Und das Problem haben wir bei uns auch. Wir haben ja auch die Tendenz, dass Sicherheitstechnologie rausgeworfen wird aus moderneren Reaktoren.
Wir haben leider nur noch 30 Sekunden, wir sind live und müssen pünktlich Schluss machen. Versuchen Sie es zusammenzufassen. Kann sowas bei uns
passieren? Ich halte die Technik nicht für unfehlbar.
Und in der DDR, es wurde ja gesagt, so ähnliche Konstruktionen gibt es auch hier in Rheinsberg oder so?
Nein, das ist ein alter Reaktor und alte Reaktoren haben natürlich noch andere Probleme. Also ein Unfall kann immer passieren. Man weiß eben nicht wann.
Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Vorfall die Debatte um die Atomkraft wieder belebt. Haben Sie recht herzlichen Dank, dass wir uns im Studio waren. Auf Wiedersehen.